Guten Morgen, meine Damen und Herren. Zur heutigen Telefonkonferenz der Talanx heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Konferenz aufgezeichnet wird und diese Aufzeichnung im Anschluss auf der Talanx-Website publiziert wird. Und nun übergebe ich das Wort an Herrn Koster, Leiter Group Communications. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Sadlowski, und Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie zur Telefonkonferenz der Talanx AG, in der wir Ihnen das Ergebnis der Geschäftstätigkeit der Talanx-Gruppe im ersten Halbjahr vorstellen wollen. Das machen unser CEO Thorsten Leue und unser CFO Dr. Immo Querner. Im Anschluss stehen Ihnen die Herren natürlich auch für Fragen zur Verfügung. Unterlagen, also Pressemitteilungen, Präsentationen müssten Ihnen seit 7:30 Uhr vorliegen. Wenn nicht, finden Sie das auf talanx.com auf den Investor Relations Seiten. Ja, lassen Sie uns beginnen. Herr Leue, bitteschön.
Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich fange gleich mal an mit der Seite 2 in den Unterlagen, wo es als Überschrift ergibt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, unseren Ausblick von rund 58 Millionen Euro zum Jahresende zu erreichen. Das liegt einfach daran, dass wir im ersten Halbjahr ein starkes operatives Ergebniswachstum hatten mit 8%. Ich gehe gleich darauf ein, weil die kumulierte Schadenquote nochmal vom Quartal zu Quartal gesunken ist und das operative Ergebnis stärker sogar noch als Topline, die Beitragseinnahmen gewachsen ist. Alle Segmente, mit Ausnahme der Industrie, auf die ich speziell eingehen werde, haben hier zu diesem operativen Ergebnis gut beigetragen. Industrie, da haben wir als Kontinuierung der Balance-Book-Aktivität ein Projekt gestartet, das nennt sich 20-20-20. Ich gehe darauf ein, gleich im Detail. Da geht es um die Feuersanierung im Wesentlichen in Deutschland, wo wir die kumulierte Schadenquote unter 100% bis 2020 bringen werden. Das Konzernergebnis ist etwas senkend, aber mit 90 Millionen Sondereffekten aus der Steuer, die Immo Querning gleich erklären wird, können wir dennoch diesen Ausblick von rund 58 Millionen zum Jahresende und auch Dividendenausschüttung, wo wir immer gesagt haben, Minimum auf dem Vorjahresniveau von 1,40 € bestätigen. Unser ROE ist zweistellig mit 10% und damit deutlich über den internen Zielen von 700 Basispunkten und auch dem, was wir im Ausblick genannt haben, von 9%. Das kurz Zusammenfassung. Ich würde dann auf der Seite 4 auf die wesentlichen Details eingehen, die wir in den Boxen eingerahmt haben. Sie sehen, das Wachstum ist trotz einem starken Gegenwind aufgrund der Währung mit 7% gewachsen. Würden wir die Währung rausrechnen, Währungskurs bereinigt, wären wir bei 11,8% Wachstum. Das ist im Wesentlichen im Ausland, aber ich sage ein sehr, sehr ordentliches Wachstum, wenn man zweistellig in der heutigen Zeit wächst. Das operative Ergebnis ist mit 8% sogar noch stärker gewachsen als die Prämieneinnahme. Und im zweiten Quartal, da waren wir nur mit 2,8% gewachsen, jetzt sind das eben schon 8%. Dass unten bei dem Konzernergebnis Net Income After Minorities nur 437 ankommen, liegt an diesen Steuern. Wir haben 90 Millionen Steuereffekt, wesentliche Sondereffekte, die eingetreten sind. Und nochmal, Immo Querner wird darauf eingehen. Aber unterm Strich, wenn Sie den Return Equity, die Verzinsung des Eigenkapitals sehen, sind wir zweistellig. Ich würde hier auf Seite 5 jetzt gehen, auf die wesentlichen, wir haben diese Großschäden, die unsere Industrie, die Wert beigetragen zum EBIT, Entschuldigung, erst zum EBIT. Alle Segmente außer Industrie haben dazu beigetragen. Sie sehen hier, dass wir in Retail Germany 40% Wachstum haben. Sie sehen bei Retail International 19%, trotz dieser Währungskurseffekte. Bei Rückversicherung sehen wir 15% Wachstum, das insgesamt, wie gesagt, wie erwähnt, gerade zu 8% Wachstum führen wird. Und in der Bottomline sehen Sie, dass wir hiermit schon über 50% des Ausblickes zum Jahresende erreicht haben. Wenn man auf der Seite 6 auf der nächsten Seite sieht, das Quartal Standalone, so sehen Sie hier auch ein Wachstum von 5% bei der Prämie und sogar bei dem operativen Ergebnis Standalone ein Wachstum von 13%. Und sehen damit, dass der Return Equity, die Eigenkapitalverzinsung unten sogar noch mehr leicht angestiegen, noch über 10% zweistellig ist. So, und jetzt würde ich auf die Seite 7 eingehen. Da sehen Sie die Großschäden. Wir haben ja immer zwei Bereiche. Einmal haben wir die Naturkatastrophen und dann haben wir die sogenannten Man-Made, der Rest, wenn Sie so wollen. Das erste Halbjahr war geprägt nicht durch große Naturkatastrophenereignisse. Da gab es die Friederike, einen Wintersturm, aber mehr oder weniger war es das. In der Dimension zwei Drittel der Großschäden kamen von Man-Made. Und da fällt eine Zahl, die wir da umkreist haben, die 100,5, die fällt auf. Das ist das Fire Property Portfolio. Das macht da die 40% von den Schäden, die eingetreten sind, der Großschäden im ersten Halbjahr aus. Hier handelt es sich im Wesentlichen um Deutschland, Feuerportfolio, im Wesentlichen um dieses Business Interruption, diese Schäden, die eintreten in der globalisierten Welt, insbesondere in Deutschland, die deutsche Automobilfirmen, die globalisiert sind, die Betriebsunterbrechungsschäden haben, die letztendlich aufgrund der Folgeschäden, die darauf eintreten, noch nicht voll reflektiert sind in den Prämien. Ich denke, das ist kein einziges Problem, was wir haben, aber wir sind natürlich im deutschen Markt stark positioniert. Insofern treffen uns diese Schäden, die in der globalisierten Welt immer mehr auftreten, im ersten Halbjahr mit 100,5 Millionen. Rechts unten sehen Sie, das ist das gesamte, gesamten Großschäden, 241 Millionen. Die liegen zwar über dem Vorjahr, aber immer noch deutlich in unserem Budget, was wir uns gesetzt haben, was Sie auf der nächsten Seite sehen. Wir haben eine Besonderheit, dass wir im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern, die wir haben, immer das Budget buchen in die Balance Sheet. Wie Sie sehen, haben wir rechts oben im Schaubild ein anteiliges Großschadenbudget von 501 Millionen Euro. Das buchen wir auch, obwohl die Schäden alle nicht eingetreten sind, weil eingetreten sind ja, wie vorher gesagt, nur 241. Sprich, diesen weißen Balken, den Sie da sehen, das ist, wenn Sie wollen, unser Puffer von 260 Millionen, den wir vortragen fürs zweite Halbjahr, weil wir wollen ja nicht so viel Volatilität bei der kombinierten Schadenkostenquote während des Jahres sehen, um es ein bisschen aussagekräftiger eben zu machen, buchen wir immer den Erwartungswert, letztendlich die 501 Millionen ein. Also Sie können sagen, wir haben uns einen Puffer für das zweite Halbjahr noch von 260 Millionen eingebucht. Würden wir diesen Puffer nicht eingebucht haben, dann wäre unsere kombinierte Schadenquote übrigens unter 94% im ersten Halbjahr. Auf der Seite 9 sehen Sie, wo kommt denn das her, diese sehr ordentliche kombinierte Schadenkostenquote von, wenn Sie wollen, bereinigt 94% oder unter 94%. Da sehen Sie auf Seite 9 links oben die 96,7%, die wir gebucht haben. Und das kommt mit Ausnahme von Industrie, da ist es gestiegen, da komme ich gleich zu. Deutschland, Retail Germany, ist mit 99% unter 100%, sprich dieses Kursprogramm funktioniert, ist es vor dem Zeitrahmen, den wir uns gesetzt haben, und wir verdienen wieder versicherungstechnisch Geld. Retail International, da sehen Sie die kombinierte Schadenquote sogar bei 94,6%, nochmal deutlich gegenüber dem Vorjahr, wo es 96,4 war, gesunken. Und das liegt in die wesentlichen Einheiten, die größten Einheiten im Ausland, das ist Polen, da sehen Sie 94,8%, im 6-Monats-Vergleich zum Vorjahr auch deutlich gesunken. Sie sehen Italien, da reden wir sogar von kombinierter Schadenkostenquote unter 90%. Sie sehen im zweiten Quartal Standalone hat Italien sogar 87% gehabt. Und Sie sehen Brasilien, und Brasilien ist auch deutlich unter 100% gekommen. Im zweiten Quartal Standalone reden wir sogar von 95%. Insofern hat jeder dazu beigetragen, wie gesagt, mit Ausnahme von Industrie. Und da gehe ich jetzt drauf ein, auf Seite 10. Da sehen Sie das Thema, was wir in Industrie haben. Das ist ein sehr fokussiertes Thema, was wir angehen, und zwar folgendermaßen. Wenn Sie die gesamte Industrieprämie sehen, das ist diese Net Premium Earned, nach 6 Monaten reden wir von 1,235 Milliarden. Nur mal so im Vergleich, das ist 9% von den gesamten Talangsprämie, die wir haben im ersten Halbjahr. Diese Prämie verläuft mit einer kombinierten Schadenkostenquote von 102,3%, womit sich Christian Hinsch und sein Team natürlich nicht zufrieden geben. Und das liegt daran, dass Sie sehen, 20% dieses Portfolios verläuft mit einer kombinierten Schadenkoste von 119%. 80%, der überwiegende Teil, läuft vollkommen versicherungstechnisch positiv mit 97%. Also liegt es im Prinzip diese rot eingerahmte Box, wo wir 20% des Portfolios, und das mal relativ gesehen sind 2% der gesamten Prämie von Talangs, läuft mit 119%. Das ist kein einzelnes Problem, was wir haben. Das ist ein Thema, wenn Sie den GDV, den Forecast für dieses Jahr sehen, so wird hier die Feuerprämie mit 115% angesetzt. Und nochmal die Betriebsunterbrechungsschäden, das sind wirklich die Schäden, die den ganzen Markt belasten. Wir haben kein, das haben wir auch analysiert, kein Thema mit der Abwicklung. Das war im ersten Quartal mal diskutiert worden. Wir haben es durch Towers Watson bestätigen lassen. Wir haben eine positive Reservequalität. Und deshalb müssen wir was an dem Pricing machen. Wir haben ja das Renewal, die Erneuerung des Geschäftes verläuft ja meistens jährlich. Und deshalb können wir auch innerhalb der nächsten 18 Monate einiges machen. Und was werden wir tun? Das sehen Sie auf der nächsten Seite. Wir haben das Projekt 2020. Das Team Christian Hinsch hat dieses gelauncht, wie es so schön heißt. Und was machen wir da? Die Aussage ist, was heißt 2020? 20% des Portfolios auf Industrie, was Sie im Wesentlichen das Feuerportfolio nennen, das werden wir sanieren. Und zwar mit 20% durchschnittliche Tarifanpassungen bis 2020. Das heißt im Prinzip das Projekt 2020. Und Christian Hinsch und sein neues Management-Team, was wir seit dem zweiten Quartal haben, wird nach dieser Analyse das umsetzen und in den nächsten 18 Monaten auch wieder versicherungstechnische Ergebnisse, nämlich eine kombinierte Schadenkostenquote deutlich unter 100% erreichen. Und sein Team ist hier sehr zuversichtlich, weil wir haben schon allein im zweiten Quartal von den 20% rund ein Drittel reingeholt. Insofern sind wir zuversichtlich, auch dieses Thema, wenn Sie wollen, 2% der gesamten Teilungsprämie auch noch zu sanieren. Und damit gebe ich einfach über zu Immo.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen von meiner Seite. Ich gehe jetzt kurz durch die einzelnen Segmente durch, konzentriere mich hier erstmal auf die EBIT-Entwicklung, um dann zum Schluss nochmal die Steuerposition etwas aufzudröseln, bevor ich dann zu den Kapitalanlagen komme. Seite 13, Industriesegment. Dass wir im Moment, dass da nicht alles rund läuft, ist ja eben schon bekannt geworden. Das darf aber nicht darüber wegtäuschen, dass einige Sachen auch ganz erfreulich sich entwickelt haben. Also die Prämie ist nicht nur gewachsen, sondern sie ist vor allen Dingen dort gewachsen, wo sie wachsen soll, nämlich im Ausland. Sie wissen, dass wir knapp 2/3 unseres Geschäftes dann 2019 ungefähr im Ausland machen wollen. Und diesem Schritt sind wir auch näher gekommen. Das ist auch gut für die Diversifikation. Das Operating Result bei der Combined Ratio ist schon vieles darüber gesagt worden. Das wollte mal kurz darauf hinweisen. Es liegt nicht daran, dass wir jetzt mit unserem Großschadenbudget nicht zurande gekommen sind in der Industrie. Das hat ziemlich genau bis auf den Punkt geklappt, sondern es liegt an der unterliegenden Frequenz her. Erfreulich hingegen die Normalisierung der Abwicklung. Wir haben jetzt in den ersten 6 Monaten eine Abwicklung, die auch über der Vorjahresabwicklung läuft, die 6 Monate. Und wenn man sich das Q2 mal standalone anschaut, ist das sogar leicht, aber leicht über dem langjährigen Durchschnitt, also unauffällig. Es werden wahrscheinlich nachher noch ein paar Fragen zur Industrie kommen. Segment Retail Deutschland. Hier setzt sich der Trend vor, den wir seit einigen Quartalen, wenn ich Jahren schon beobachten, dass die Segment immer schadenunfalllastiger wird. Das heißt, wir wachsen erfreulich in Schadenunfall, während wir als Folge der disziplinierten Zeichnungspolitik, insbesondere im Bereich der kapitalbildenden Lebensversicherung und den alten Beständen dort sukzessive etwas abbauen. Sehr erfreulich ist die Entwicklung des operativen Ergebnisses. Das ist immerhin im 6-Monats-Vergleich um 40% auf nunmehr 88 Millionen Euro gestiegen. Das heißt, wir verdienen auch in dem Privatkundengeschäft in Deutschland wieder gutes Geld. Der wesentliche Treiber dieser sehr vorteilhaften Entwicklung ist der Schadenunfallversicherungsbereich gewesen. Auf den gehe ich jetzt auch auf der Folgeseite ein. Sie sehen, dass wir wiederum gewachsen sind. Das ist jetzt seit ungefähr 2 oder 8 Quartalen wachsen wir hier im Schadenunfallversicherungsbereich in Deutschland. Das ist sehr schön. Das betrifft insbesondere den Bereich der selbstständigen und freien Berufe. Die Combined Ratio in den ersten 6 Monaten 99%. Wir schreiben schwarz. Bereinigt man das um die noch anstehenden oder die noch verarbeiteten Kursaufwendungen, also die Kosten unseres Sanierungsprogramms, die durch die G&V gehen, aber ihrer Natur nach transitorisch sind, dann kommen wir auf 96,7%. Ist eben schon gesagt worden, dass wir damit vor unseren Zeitplänen sind. Ich möchte das mal kurz anhand dieser beiden für uns besonders wichtigen Zahlen illustrieren. Ursprünglich wollten wir in dem Zeitraum jetzt 99,9% Combined Ratio über alles haben. und bereinigt um die Kursaufwendungen 98,3. In beiden Zahlendimensionen sind wir jetzt deutlich vorne. Sodass man sagen muss, dass das etwas, was lange mit einer gehörigen Portion Skepsis auch seitens Ihrer Zunft begleitet wurde, nun doch zu gelingen scheint. Nämlich der Turnaround im Privatkundengeschäft in Deutschland, hier insbesondere Schadenunfallbereich. Der EBIT-Beitrag, ich hatte schon angedeutet, von 22 auf 40, das ist fast verdoppelt. Und wenn man sich die Quartalsentwicklung anschaut und sie mit der Halbjahresentwicklung vergleicht, muss man sagen, dass das wirklich ausgesprochen Erfolg, also auch eine positive Dynamik ist, weil der Wachstum der beiden zweiten Quartale miteinander verglichen sogar noch über dem der beiden Halbjahre ist. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Im Bereich Lebensversicherung, das sehen Sie auf der Seite 16, ein leichter Prämienrückgang, was nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass wir im Neugeschäft tatsächlich auch wieder zulegen. Also wir 3% gewachsen, wenn man die beiden Quartale miteinander vergleicht. Das ist das Vorjahresquartal und nunmehr das zweite Quartal. Wachstumstreiber waren hier insbesondere, und das ist auch sehr erfreulich, die kapitalleichten Ansparprodukte und die Biometrieprodukte, die allerdings im Wachstum noch nicht so stark sind, als dass sie die strukturellen Abgänge eines reifen Portfolios dieser alten Lebensversicherungsgesellschaften schon ausgleichen können. Das Investment Income ist etwas gesunken. Das hat jetzt weniger etwas mit der Entwicklung auf den Kapitalmärkten zu tun, sondern mit der Aussicht, dass die veränderte ZZR-Regulierung nun tatsächlich kommt. Deswegen sind wir im Realisierungsverhalten etwas vorsichtiger geworden. Also wir können uns das für dieses Jahr auch mit beiden Sachen einstellen, begrüßen aber die neue ZZR-Regelung ausdrücklich und sind zuversichtlich, dass sie zur Stabilisierung über Zeit der Lebensversicherung in Deutschland insgesamt beitragen wird. Das operative Ergebnis ist auch in Leben gewachsen, von 41 auf 48 Millionen. Nicht so spektakulär wie ein Lebenunfall, aber das Vorzeichen stimmt, sodass wir insgesamt mit Retail Deutschland nicht nur im Quartal, sondern in dem gesamten Halbjahr wirklich zufrieden sind. Retail international, Sie wissen, dass das letztlich der dynamische Bereich unserer Erstversicherung ist. Auch hier, wenn Sie jetzt die Entwicklung der Bruttobeiträge sehen, ist die Dynamik positiv. Im zweiten Quartal, also zweiten Quartal zu zweiten Quartal 9%, Halbjahr zu Halbjahr 5%. Wenn man sich die Struktur des Wachstums anschaut, sieht man sofort, dass wir unter der Währungskursentwicklung gelitten haben. Das steht ja auch jeden Tag in der Zeitung, ist kein Wunder. Was für uns besonders erfreulich ist, dass die Kerndisziplin, die wir dort verfolgen, nämlich P&C, währungsbereinigt wiederum zweistellig gewachsen ist mit 12,2%. Sie sehen das auf der linken Seite in dem mittleren Bullet Point. Das operative Ergebnis hat sich ebenfalls erfreulich entwickelt und auch hier ist die Wachstumsdynamik so, dass es eigentlich im Laufe des ersten Halbjahres besser geworden ist. Noch besser geworden ist, sollte ich sagen. Hervorzuheben sind sicherlich Polen und Brasilien. Brasilien insofern, als dass die brasilianische Gesellschaft es geschafft hat, sich jetzt aus der etwas misslichen oder schwierigeren Situation vor anderthalb bis zwei Jahren sehr erfreulich zu entwickeln und zu alter Ertragsstärke, auch gemessen an der Schlüsselgröße Combined Ratio, zurückgekommen ist. Und sich auch die wirtschaftliche Entwicklung des gesamten Landes etwas zu normalisieren scheint. Polen ist auch sehr erfreulich und zwar in den Dimensionen Topline wie Bottomline und allem, was dazwischen ist. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, was der Gesellschaft gelungen ist, Sie haben jetzt mal schlapp in der letzten Zeit 700.000 Autos zusätzlich versichert. Das ist manch einem sein Ganzes. Und zwar nicht nur im polnischen Markt. Das ist wirklich ausgesprochen erfreulich. Group Net Income, auch hier wiederum die positive Dynamik in der Zeitachse, ausgedrückt dadurch, dass das zweite Quartal im Vergleich noch stärker angezogen ist als das gesamte Halbjahr. Zur Rückversicherung ist ja von den Kollegen der HR schon viel gesagt worden. Insgesamt ist das ein ausgesprochen starkes Halbjahr gewesen. Das betrifft insbesondere den Schadenunfallversicherungsbereich. Und zwar hier Wachstum wie Bottomline, also Wachstum, man muss sich das aber auf der Zunge zergehen lassen. Die Gesellschaft hat im 6-Monats-Vergleich 1 Milliarde Euro mehr Umsatz gemacht. Das ist gewaltig und das nicht zulasten des Ertrages. Sie sehen die Combined Ratio ausgesprochen anständig mit 95,7%, wozu man sagen muss, dass in diesen 95,7% ja noch nicht enthalten ist, dass im ersten Halbjahr nicht ausgelastete Schaden, Großschadenbudget von 260 Millionen Euro. Das heißt, hätte man point-in-time-artig bilanziert, wäre die Quote noch viel besser und das operative Ergebnis ist deswegen gestiegen. Was den Lebensunfallversicherungsbereich angeht, war an sich das Geschäft im ersten Halbjahr erfreulich. Auch das eher schwierig verlaufende Biometriegeschäft in den USA war deutlich weniger belastend als in den Vorjahren. Was aber viel wichtiger ist, dass jetzt dieses Problemportfolio einer strukturellen Bereinigung zugeführt werden wird. Und das wird sicherlich im dritten Quartal dann nochmal mit Einmalbelastung einhergehen. Aber wir sind zuversichtlich, dass dort die Gesamtjahresprognose und auch die Gesamtdividendenzahlung der Hanneburg nicht leiden werden. So, jetzt zu Seite 19 der Steuerfolie, die wir diesmal, wie man so schön sagt, aus gegebenem Anlass reingebracht haben, einfach deswegen, weil der Blick auf das erfreuliche EBIT durch den Fiskus hier etwas versperrt wird. Und wenn man das mal durchgeht, das ist ganz interessant. Also wir haben im EBIT, wenn man die 6 Monate des Jahres 2018 mit den 6 Monaten des Jahres 2017 vergleicht, haben wir erst bevor Steuer 86 Millionen Euro mehr verdient. Was man dann abziehen muss, sind 10 Millionen Euro, die nicht an den Fiskus gehen, sondern sich hinter dem I in EBIT verbergen, nicht before interest. Sie wissen, dass wir im Dezember letzten Jahres als Talanx ein Hybridkapital über 750 Millionen Euro emittiert haben mit 2,25 Zinssatz und die Hannover Rück zu Beginn des zweiten Quartales ein Senior auch 750 Millionen Euro emittiert hat. Die damit verbundenen zeitanteiligen Zinsen verbergen sich hinter den 10 Millionen. Wozu dient das Geld? Das dient einerseits der Umstrukturierung der HR, um die US-Steuerreform zu finanzieren und andererseits bei der Talanx, um Pulver trocken zu haben, um sich möglichen Akquisitionsgelegenheiten auf einer finanziell komfortablen Basis zu nähern. Gut, das nächste ist dann, dass natürlich mit dem mehr EBIT natürlich mehr Steuern verbunden sind, weil der Fiskus mit einer Steuerrate, die rund ca. 30% im Konzern liegt, teilhat. Das wäre auch nicht weiter überraschend, aber der vierte Balken, der hat es dann sozusagen in sich und der erklärt im Wesentlichen, dass im Vorjahresvergleich nunmehr weniger Bottomline ankommt. Das liegt einerseits daran, dass wir im ersten Halbjahr 2017 eine erfreuliche Steuerrückerstattung oder den Abschluss einer Betriebsprüfung in Deutschland hatten, die diesmal fehlte. Dann schleppen wir noch die im weitestgehend im ersten Quartal begründeten Lasten der US-Steuerreform rum, die sich zeitanteilig immer weiter verwässern werden. Und dann hatten wir im Bereich der Rückversicherung jetzt noch eine vorsorgliche Betriebsprüfungsrisikorückstellung, die wir gebildet haben, von der wir nicht genau wissen, ob sie am Ende aller Tage notwendig ist. Wir haben sie vorsichtshalber gebucht. Hier geht es darum, dass wir mit der Finanzverwaltung unterschiedliche Meinungen hinsichtlich der steuerlichen Behandlung von währungskongruent bedeckten Schadenrückstellungen haben. So, die Minorities, also die leicht höhere Beteiligung der Minderheiten, ist jetzt eher ein untergeordneter Posten, sodass im Wesentlichen der Swing von dem positiven EBIT-Ergebnis zu dem ganz leicht schwächeren Net Income im Halbjahresvergleich durch die One-Offs in der Mitte erklärt werden. So, das Investment Income, das ist für die nächste Seite, ist insgesamt sehr unauffällig, stabil. Das ist vor dem Hintergrund der Niedrigzinsentwicklung sehr erfreulich. Die Realisate, das sehen Sie in der vierten Zeile, sind leicht rückläufig. Das wird auch im zweiten Halbjahr sich jetzt wahrscheinlich sofort setzen, weil wir uns dann auf die neue ZZR-Regulierung in Deutschland einstellen werden. Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, haben wir im ersten Halbjahr proratarisch gemessen an der nur 9 Ganzjahreserwartungen für die ZZR komfortabel realisiert, sodass sich die Realisierungsnotwendigkeit im zweiten Halbjahr reduzieren wird. Das Ganze ist aber weitestgehend G&V neutral. Vielleicht noch kurz abschließend sagen, was vielleicht sonst noch für Sie interessant ist: Solvar-Quote 207% und Q1 leicht über der Solvar-Quote des Jahresendes, unauffällig, das ist sehr schön. Und einen Punkt möchte ich dann doch nochmal wiederholen, der war ganz am Anfang, ist ja schon genannt worden. Wir haben eine annualisierte Eigenkapitalrendite von 10% erreicht. Diese 10% liegen über unserer Mindesthürde von derzeit 8%. Sie wissen, dass wir eine Mindesthürde haben, risikofrei plus 750 Basispunkte. Das macht derzeit rund 8% aus. Da liegen wir mit unseren 10% im ersten Halbjahr drüber. Und diese Zahl liegt auch über unseren Eigenkapitalkosten. Wenn Sie die Eigenkapitalkosten mal abschätzen nach der allen BWL-Studenten bekannten Formel risikofrei plus Beta mal Kapitalkosten, kommen Sie ungefähr auf 6,5%. Da liegen wir mit unter 10% im ersten Halbjahr rüber. Deswegen man sagen muss, dass das erste Halbjahr trotz der ein oder anderen nicht so schöne Wirkung insgesamt doch eigentlich recht ordentlich verlaufen ist.
Deshalb bekommen wir zu Seite 23 der Ausblick für dieses Jahr. Nachdem wir mit 7% gewachsen sind, können wir absolut bestätigen, dass das Wachstum über 5% wir sicherlich erreichen werden. Wir werden ungefähr 850 Millionen auf Konzernergebnis bestätigen, trotz dieser Einmaleffekte im Steuerbereich, den Immo gerade dargestellt hat. Wir sind da sehr zuversichtlich, weil wir schon über 50% im ersten Halbjahr an Konzernergebnis haben und diesen Puffer, der dargestellt ist, von 260 Millionen. Und dementsprechend können wir auch die Dividend Payout Ratio auf dem Niveau vom letzten Jahr mit der 1,40 bestätigen, was by the way im Übrigen eine Dividendenrendite von deutlich über 4% zurzeit ist. So, mit diesem Bestätigen gebe ich einfach an Sie, Herr Koster, zurück für Fragen jetzt. Stimme gerne offen.
Ganz herzlichen Dank, Herr Leue, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Körner. Die Fragerunde bitte.
Vielen Dank. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Stern-Taste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Und wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um alle Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, ihre Frage zu signalisieren. Wir nehmen nun unsere erste Frage von Alexander Hübner von Reuters. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Bei mir sind es drei Fragen, die so aufgelaufen sind in Ihrer Präsentation. Das eine, ich krieg's nicht ganz übereinander. Sie schreiben in Ihrer Pressemitteilung und im Quartalsbericht, dass es schwieriger wird, dieses Ziel von 850 Millionen zu erreichen. Sie haben jetzt aber mündlich durchaus den Eindruck erweckt, dass Sie da sehr sicher sind, dass Sie sie erreichen. Was ist jetzt das tatsächliche Signal, was Sie an die Märkte da senden möchten? Das zweite ist zum Thema Feuer. Da hätte ich erstmal eine Lernfrage dazu. Unter den deutschen Kunden, also fallen dann auch sozusagen Schäden, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die bei Produktionsstätten deutscher Kunden, also deutscher großer Industrieunternehmen im Ausland anfallen. Ist das richtig so? Ich war ein bisschen über die Formulierung gestolpert, dass Sie dass das halt so eine weltweite Entwicklung offensichtlich ist, dass es da zu mehr Schäden kommt. Das wirft auch so ein paar Fragen auf, weil es ja doch offensichtlich nur bei 20% Ihres Portfolios vorkommt und die anderen 80% keine Probleme haben. Und die dritte Frage wäre zum Thema Türkei. Der Währungskurs verfallen, man klar, macht sich natürlich jetzt in ihren Zahlen bemerkbar, aber sehen Sie irgendwelche operativen Konsequenzen, die Sie jetzt oder strategischen Konsequenzen, die Sie daraus ziehen müssten aus der Entwicklung in der Türkei? Danke.
Gut, vielen Dank. Dann würde ich mal anfangen mit der zweiten Frage, die Sie hatten, zum Thema Feuer. Ja, es ist vollkommen richtig. Diese Folgeschäden, die eintreten, zum Beispiel, Sie haben eine Automobilfirma in Deutschland, da gibt es eine Fabrik in Amerika. Die Police wurde hier auch weltweit gezeichnet. Es brennt eine Fabrik und viele, viele Zulieferer sind davon betroffen, weil es gibt diese sogenannten Betriebsunterbrechungsschäden als einen Folgeschaden von einer Fabrik, die letztendlich abgebrannt ist und der Schaden gar nicht so teuer vielleicht war, der Fabrik als solches. Aber die Folgeschäden, weil schlichtweg die ganzen folgenden Zulieferer gar nicht arbeiten können, die werden dann teuer. Und da die globale Welt immer mehr vernetzt ist, geht es in Zukunft darum, diese Folgeschäden aus einem kleinen Schaden, sage ich mal, irgendwo auf der Welt, wo eine Fabrik, die nicht mehr liefern kann, abgebrannt ist, die zu kalkulieren, ist Aufgabe der gesamten Industrie. Und die deutsche Industrie ist ja insbesondere im Automobilbereich, insbesondere sehr global vernetzt. Und insofern trifft das gerade der stark in Deutschland ist, wie wir zum Beispiel, insbesondere stark. Insofern ist der Markt in Deutschland, auch wir, davon insbesondere betroffen. Insofern zu Ihrer Frage, ja, eindeutig. Zu der Frage 1 und 3 wird immer kurz was sagen, um das deutlicher zu machen, dass es richtig rüberkommt.
Ja, also Hintergrund dieser Bemerkung, auf die Sie abzielen, ist das Mortalitätsgeschäft in den USA. Das Mortalitätsgeschäft ist zwar im ersten Halbjahr ist weniger schlecht gelaufen, das hatte ich gesagt. Allerdings werden wir jetzt im Beginn mit dem dritten Quartal, wird es dort zu Vertragsrückzügen infolge von uns initiierten Prämienanpassungen kommen. Die sind die ersten Meldungen, die jetzt im dritten Quartal eingegangen ist, und das haben wir auch wie die Hannover Rück auch im Nachtragsbericht unserer Quartalsmitteilung bekannt gegeben, beliefen sich auf 264 Millionen US-Dollar Belastung, die wir im dritten Quartal erwarten. Das war das, was schon eingekommen ist. Rechnet man das hoch auf diejenigen, die sich noch nicht gemeldet haben, rechnen wir von 300 bis 400 Millionen Dollar, die ungefähr kommen werden. Es könnten aber auch, weil wir nicht alles jetzt vorhersehen können, dann eben 500 oder irgendwas in der Größenordnung werden. Je höher die Zahl wird, desto stärker wird die Notwendigkeit sein, in der Segment Rückversicherung bei der Hannover Rück andere Ergebnisquellen zu mobilisieren, da wir dort allerdings insbesondere vor dem Hintergrund sehr üppig dotierter Rückstellungen im Bereich Schadenunfallversicherung sehr zuversichtlich sind, sogar sehr, sehr zuversichtlich, steht dieser Satz, den wir auch genauso bei der Hannover Rück haben, dass je höher jetzt diese rückzugsbedingten Belastungen werden, desto schwieriger wird es, aber es ist eine Schwierigkeit, die uns im Moment überhaupt keine grauen Haare nach sich zieht. Das ist auch ums Wort gleich mit der Hannover Rück. Was die Türkei angeht, muss man, glaube ich, die Sachen ein bisschen im Verhältnis sehen. Also sicherlich die Währungsentwicklung ist unerfreulich. Sie ist aus zwei Gründen unerfreulich. Einerseits werden die Profite, die wir in türkischer Lira machen, und wir schreiben ja dort schwarz, werden in Euro ausgedrückt etwas weniger wert. Und wahrscheinlich gemessen an den Höchstkursen deutlich weniger wert. Das ist unerfreulich. Ist allerdings ein wahrscheinlich einstelliger Millionenbetrag im Konzern, der jetzt die Welt da nicht zum Beben bringt. Was sicherlich unerfreulich in der Türkei selbst ist, ist, dass die Ersatzteilkosten aller Wahrscheinlichkeit nach steigen werden, denn die Importe von Ersatzteilen, die in türkischen Lira abgerechnet werden, werden halt höher werden. Das ist, darauf müssen wir uns einstellen. Das wird jetzt auch kein Segen für die G&V sein. Insgesamt erscheint so das Problem aber relativ beherrschbar. Wir haben eine Bilanzsumme bei unseren türkischen Gesellschaften von Bilanzsumme über die gesamten IFRS-Bilanzen inklusive der hinzuerworbenen Gesellschaft von ca. 450 Millionen Euro bezogen auf die Gesamtkonzernbilanzsumme. Ich spreche nur über die Bilanzsumme, sind das 0,3% des Eigenkapitals, das in der Türkei gebunden ist, beläuft sie nach IFRS im kleineren zweistelligen Millionen Euro Betrag, sodass wir, was die Entwicklung in der Türkei angeht, aus Konzernperspektive, dem jetzt erstmal gelassen entgegensehen. Vielleicht sogar ist das Ganze verbunden mit der Chance, andere Portfolien oder mittelgroße Gesellschaften dann vielleicht sogar zu günstigen Konditionen hinzuerwerben zu können. Das ist kein Muss, aber das ist auch jetzt nicht ausgeschlossen. Insofern betrachten wir, dass die Entwicklung in der Türkei aus einer Vielzahl von Gründen derzeit sehr aufmerksam.
Vielleicht noch zu ergänzen ganz kurz zum ersten Punkt, also das nochmal zusammenzufassen. Wenn die Nordbrück, die ja sehr zuversichtlich ist, dass sie auch den Forecast so reinkommt, wie sie gesagt haben, bringen, dann sind wir eben auch sehr zuversichtlich für den Rest der Thalangsgruppe diesen Outlook-Konzernergebnis um die 850 Millionen.
Herr Hübner, Ihre Fragen
okay, mit danke. Antworten? Ja, das war zur Klarstellung gut. Danke.
Prima.
Meine Damen und Herren, nochmals zur Erinnerung, bitte drücken Sie die Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir nehmen jetzt unsere nächste Frage von Jonas Tauber vom Versicherungsmonitor. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich hätte auch noch ein, zwei Fragen. Einmal zum Programm 2020. Mit was für einer Auswirkung rechnen Sie da auf die Bruttobeiträge? Gehen Sie jetzt davon aus, dass Sie da als einziger so hohe Preiserhöhungen machen werden? Oder glauben Sie, dass der ganze Markt so reagiert und dass deshalb keine großartigen Auswirkungen auf das Bruttovolumen haben wird? Oder wie sehen Sie das? Dann vielleicht zur Änderung ZZR. Können Sie da nochmal kurz sagen, um wie viel weniger Sie da jetzt reinstellen werden und mit welcher Änderung da jetzt genau zu rechnen ist? Ist das die Änderung, die BaFin vorgeschlagen hat? Und dann nochmal kurz zum Mortalitätsgeschäft. Ich habe es so verstanden, dass es ausschließlich die Hannover Rück betrifft und nicht die Erstversicherung. Ist das so richtig?
Gut, dann fange ich mit der letzten Frage an. Ja, das Richtige ist nur die Hannover Rück und wir sind eigentlich nur identisch das, was die Hannover Rück gesagt hat. Absolut betrifft nur die Hannover Rück. Zum ersten Punkt, na gut, bei jedem Preisanhebungen, ich meine, der deutsche Markt, wenn der GdV in seiner Bestätigung mit 115% richtig liegt, leidet ja der ganze deutsche Markt in dieser Sparte Feuer. Insofern glaube ich, dass wir haben ja Unternehmen, die am Markt auch sicher versicherungstechnisch positiv verlaufen. Da wir aber eine sehr große Position hier in Deutschland für einen führenden Anbieter sind, müssen wir einfach sagen, wir können einen Markt nicht jahrelang so laufen lassen. Wir haben ja über 10 Jahre hier Prämienverfall. Insofern wissen wir nicht, wie der Markt reagiert. Wir müssen aber sicherlich ein Zeichen setzen und fangen jetzt damit einfach an. Wie viel Prämie am Ende dahin bleibt, muss man einfach mal gucken, weil es ist ja nicht nur eine Frage der Prämie, sondern auch der Service, der Schäden, der langjährigen Kundenbeziehungen. Insofern sehen wir auch viele Kunden, die dafür Verständnis haben, weil am Ende können sie ja nur Service bieten, wenn sie irgendwann auch Geld verdienen damit. Insofern muss man abwarten, wie der Markt reagiert, aber ich denke, als Führender müssen Sie klar sagen, ein Markt, in dem sich alle Teilnehmer zusammen jedes Jahr 15% sozusagen Verluste einhandeln, versicherungstechnisch ist kein guter Markt, den man sein soll. Wir sehen das übrigens auch, und es ist ja auch eine Reaktion, dass einige Versicherer den Markt verlassen haben in den letzten Monaten, weil einfach der Feuermarkt zu unprofitabel ist. Zur ZZR wird immer was sagen.
Ja, vielleicht auch eine Ergänzung zur Feuerprämie. Wenn die Feuerbedingungen härter werden, besteht für uns darüber hinaus natürlich auch die Möglichkeit, unser Zessionsverhalten so zu verhalten, dass wir von gutem Feuergeschäft auch mehr behalten werden, sodass, was das GOV volumensmäßig ausmacht, noch lange nicht ausgekegelt ist. Was die ZZR angeht, gehen wir tatsächlich von der 2M-Methode aus. Wir wissen, wie alle anderen im Markt noch nicht, wie die genaue Wortlaut des neuen Dokuments aus dem Bundesfinanzministerium sein wird, aber nach all dem, was wir hören, soll es sich stark anlehnen an die bereits bekannten Modelle und Überlegungen. Das führt dazu, dass wir deutlich weniger ZZR-Bestand für das Jahresende erwarten, 600-700 Millionen weniger als ursprünglich geplant. Und das führt dazu, dass wir entsprechend auch weniger realisieren müssen, damit insbesondere auch weniger Bid-Ask-Spreads bei der Realisierung in Kauf nehmen müssen. Und das wäre ein Bereich gewesen, unter dem alle, also die Versicherungsnehmer, wie die Aktionäre gelitten hätten. Ja, mehr wissen wir wahrscheinlich im September.
Mit Hauber, Fragen damit beantwortet?
Ja, grundsätzlich schon. Die ZZR, können Sie das beziffern? Also mit was rechnen Sie da jetzt weniger für den Konzern, den Sie einstellen müssen?
Ja, das sagt ihr eben, 600 bis 700 Millionen weniger, als wir ursprünglich für das Jahr 2018 taxiert hatten. Wir haben jetzt 3,3 Milliarden. Wir haben im ersten Halbjahr eine proratarische Zuführungsnotwendigkeit von 130 gesehen. Das heißt, da kommen dann nochmal weil das ungefähr pro Rata Tempos gerechnet ist, das zweite Halbjahr vielleicht um 50, 180, irgendwas in der Größenordnung dazu, in der Ansparnotwendigkeit. Ja, und das ist deutlich weniger, als wir am Anfang des Jahres für 2018 vermutet hatten. Da hatten wir zum Schluss einen Bestand gesehen, der über 4 Milliarden Euro angewachsen wäre. Und das wird jetzt weniger sein.
Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, nochmal zur Erinnerung, Stern 1, um eine Frage zu stellen. Da wir keine weiteren Fragen haben, stelle ich das Wort gerne an den Herrn wieder zurück für abschließende Bemerkungen. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Sadlowski. Das ist die Frage, ob Kollegen nicht durchkommen, was irgendwie am Telefon nicht funktioniert, hoffe ich nicht. Wenn keine weiteren Fragen mehr da sind, dann können Sie mich und unser Team natürlich irgendwie tagsüber noch anrufen, wenn noch Fragen sind. Da immer noch keine weiteren Fragen da sind, bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, beende die Konferenz und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Tschüss von uns allen hier, bis bald.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.